Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich darf uns jetzt noch den Bibeltext zur Predigt vorlesen. Und für alle, die nicht ganz so firm sind in der Predigt, sage ich mal ganz kurz den Hintergrund. In der Bibel gebe ich mal kurz den Hintergrund. Also, Jesus ist gestorben, auferstanden und hat die Erde verlassen. Die Jünger saßen erst ziemlich ratlos zusammen. Dann hat Gott sehr überzeugend eingegriffen, sodass die Jünger, seine Nachfolger, total begeistert waren von ihm, sind losgezogen, haben von Jesus erzählt, Gemeinden sind entstanden. Und es gibt Leute, Paulus war davon einer der wichtigen, die das ganz entschieden vorangetrieben haben. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Und es lohnt sich, sich anzuschnallen, denn wir werden in etliche Reisen mit hineingenommen zu etlichen Orten. Paulus blieb dann noch einige Zeit in Korinth. Schließlich nahm er Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila, die Namen können wir uns schon mal merken, die Seereise nach Syrien an. Bevor sie in Kenchrea an Bord ging, ließ er sich das Haar wieder schneiden, das er wegen eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Sie baten ihn, länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn es Gottes Wille ist, sagte er, werde ich zu euch zurückkommen. Dann brach er wieder auf. Das Schiff brachte ihn nach Caesarea, wo er an Land ging. Er machte sich auf den Weg hinauf nach Jerusalem und stattete der Gemeinde dort einen kurzen Besuch ab. Schließlich kehrte er nach Antiochia zurück. Nachdem Paulus einige Zeit dort verbracht hatte, machte er sich erneut auf die Reise. Er zog zunächst durch das Gebiet von Galatien und anschließend durch Phrygien und überall stärkte er die Jünger in ihrem Glauben. Und jetzt kommt die Episode, um die es nachher vor allem geht. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger in Achaia baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen. Denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist.
Ich bin Ruben, Pastor in Ausbildung hier. Anja hat es eben schon gesagt, aber manchmal vergisst man das ja auch. Ich möchte mit einer Frage starten. Wer ist daran schuld, dass du hier gerade sitzt? Das ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber wer hat dazu beigetragen, dass du jetzt hier in diesem Gottesdienst bist? Oder darüber hinaus gedacht, wer hat dazu beigetragen, dass du Christ geworden bist? Und wenn du nicht Christ bist, herzlich willkommen hier, cool, dass du da bist. Dann überleg, wo du vielleicht irgendwie was erreicht hast in deinem Leben. Wer hat dazu beigetragen? Wer hat dich auf diesem Weg begleitet? Wenn ich so über diese Frage nachdenke, dann kommen mir relativ viele Antworten. Also die offensichtlichste sind erstmal so meine Eltern. Die haben natürlich sehr viel Zeit in mich investiert, lieben beide Jesus und sind mit ihm unterwegs und haben mich dadurch geprägt. Sie sind wahrscheinlich ein sehr großer Grund davon, warum ich heute in Gemeinde gerne bin und vielleicht sogar hier stehe. Aber sind nicht die einzigen. Das sind Jugendleiter, die mich über Jahre hinweg begleitet haben. Das sind Freizeitmitarbeiter, die mich vielleicht eine Woche gesehen haben, aber in dieser Woche irgendwie Zeit in mich investiert haben und dazu geführt haben, dass ja, ich Neues lernen durfte oder an einer Stelle wieder mehr begreifen konnte von dem, was Jesus für mich bereithält. All diese unterschiedlichen Leute haben dazu beigetragen, dass ich jetzt hier stehe. Heute wird es genau darum gehen, um dieses Wer hat dazu beigetragen? Und die Frage, wie können wir eigentlich dazu beitragen, dass vielleicht irgendwann jemand anders hier sitzen wird, der hier vielleicht vorher noch nicht gesessen hat. Oder jemand hier anders sitzen wird, als er vorher saß. Anja hat den Predigtext gerade vorgelesen. Wir befinden uns in dem... Bin ich noch? Hört man mich noch? Okay. Genau, wir sind gerade im Bibelprojekt und beschäftigen uns damit so, wie die frühe Kirche angefangen hat. Wie es begonnen hat, dass Gott hier auf seiner Welt sein Reich gebaut hat. Was heißt also, dass er seine Lebensart, die er seinen Jüngern beigebracht hat, diese neue Vorstellung davon, was es heißt, wirklich Leben zu haben, dass die sich in der Welt verbreitet. Und Jesus war gegangen und dann hatte diese Aufgabe, hatten seine Jünger. Und in der Apostelgeschichte werden davon diese Anfänge beschrieben und dann geht es eigentlich hauptsächlich um eine Person, Paulus. Paulus von Tarsus, ein Typ, den viele Christen so als diesen Supermissionar vor Augen haben, viel unterwegs war, im ganzen Römischen Reich gepredigt hat, krasse Wunder getan hat, dafür ins Gefängnis gesteckt worden ist, schlimme Sachen ausgehalten hat. Also ein echt heftiger Kämpfer. Jemand, der wirklich für die Sache Gottes eingestanden ist. Jemand ganz Besonderes. Und die Apostelgeschichte ist voll von krassen Geschichten von Paulus, die er tut. Und was er so selbst predigt und selbst bewirkt. Aber heute geht es um eine Geschichte, wo es nicht um das direkte Wirken von Paulus geht. Sondern wie sich eher so zeigt, was sich eigentlich sonst noch so von dem, was er getan hat, ausgebreitet hat. Und es ist ein besonderer Moment, weil die Apostelgeschichte uns nicht viel von diesen Einblicken gibt, was passiert, wenn Paulus mal eine Stadt oder einen Ort verlässt. Es geht dabei um dieses Ehepaar, Priscilla und Aquila. Er kommt ursprünglich irgendwo aus dem Norden der Türkei, dann haben sie anscheinend lange in Rom oder in der Nähe von Rom gelebt und mussten Rom verlassen. Sie mussten da gehen, da gab es Stress, es war halt angesagt. Man könnte sagen, sie sind Flüchtlinge, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall kommen sie nach Korinth und fangen da so ein neues Leben an. Und in Korinth treffen sie Paulus. Es ist eigentlich eher so ein bisschen Zufall, dass die drei mehr miteinander zu tun haben, weil Paulus, Priscilla und Aquila können alle das gleiche Handwerk, alle Zeltmacher und tun sich also zusammen, gründen also quasi wie so eine gemeinschaftliche Firma und leben aber auch zusammen. Anderthalb Jahre dauert das ungefähr und dann geht Paulus weiter, er möchte weiterziehen in einen anderen Ort und nimmt Priscilla und Aquila ein Stück des Weges mit. Wir wissen, dass Priscilla und Aquila danach irgendwie was Besonderes getan haben für Apollos, wie wir das eben gehört haben. Aber die Frage ist ja, was ist in diesen anderthalb Jahren passiert? Was ist das Modell, mit dem Jesus gearbeitet hat? Wie können wir rausfinden, wie wir so in Leute investieren können, dass wenn Paulus gegangen ist, sie sich so wie Priscilla und Aquila einsetzen für andere? Dieses Modell wollen wir uns anschauen. Es gibt nur ein Problem. Es gibt kein Modell. Also wir lesen, dass Priscilla und Aquila Zeit mit Paulus verbringen, weil sie zusammen leben und zusammen arbeiten. Und dann hören wir nichts mehr von ihnen. Dann geht Paulus weg, nimmt Priscilla und Aquila mit und lässt sie zurück. Und das war's eigentlich. Also mehr wissen wir nicht von ihnen. Wir wissen nur, dass sie irgendwie eine intensive Zeit zusammen gehabt haben. Man merkt es vielleicht so ein bisschen daran, wenn Paulus Priscilla und Aquila erwähnt in seinen Briefen, dann spricht er eigentlich, also er spricht nie von Priscilla, sondern er spricht immer von Priska, nennt sie mit Spitznamen, finde ich sehr sympathisch. Und sonst wissen wir nur, was der Effekt war, dass Priska, wie wir sie ab sofort wahrscheinlich nennen sollten, und Aquila sich eingesetzt haben für andere und etwas weitergeben konnten, was sie wahrscheinlich in diesen anderthalb Jahren von Paulus mitbekommen haben. Paulus ist ja da schon long gone, als sie da irgendwie in Ephesus rumstehen und Apollos auf dem Weg kommt. Und Priscilla oder Priska und Aquila sitzen da, erleben diesen neuen Typen, der da kommt, sind irgendwie begeistert, merken aber, ey, da fehlt was bei ihm, was wir von Paulus gelernt haben. Das etwas, was wir empfangen haben, was er anscheinend noch nicht hat. Und wir können das weitergeben. Und deswegen ist diese Geschichte weniger dieses, dass da jetzt dass es um Paulus geht, den Superhelden, den Missionar, der sich um alles kümmert, sondern es ist Priscilla und Aquila, die sich in Apollos investieren. Und Apollos ist wirklich der beste Beweis darum, dass das Reich Gottes sich in der Apostelgeschichte nicht nur durch so Supermissionare ausgebreitet hat. Denn Paulus war ja dann weg. Er war vorher in Korinth, diese anderthalb Jahre, hat da viel getan. Aber wir hören danach noch, dass diese Gemeinde ja sich weiterentwickelt hat, dass sie weitergewachsen ist. Und zwar hauptsächlich durch Apollos. Als Paulus später einen Brief an die Korinther schreibt, da ist er schon ein paar Jahre nicht mehr da, erwähnt er am Anfang ganz viel Apollos. Da sind nämlich Leute, die bilden sich was darauf ein, von Apollos getauft worden zu sein. Es gibt auch die sich was darauf einbilden, von Paulus getauft worden zu sein. Paulus findet beides nicht so cool, weil darum geht's nicht. Aber es zeigt, Apollos hat richtig Eindruck hinterlassen in Korinth. Er hat da richtig viel getan, er hat da richtig was bewirkt, etwas, was Paulus gar nicht machen konnte, weil er war ja 5 Jahre lang nicht in Korinth. Hinter diesen Ereignissen, von dem, was Paulus an Priska und Aquila weitergibt und was sie an Apollos weitergeben können und Apollos wieder an die Gemeinde, wo er hingeht, steckt ein Prinzip und eine Haltung. Und das Prinzip ist ziemlich einfach. Was ich empfangen habe, darf ich weitergeben. Empfangen und weitergeben. Das ist sogar das Prinzip, das Paulus befolgt. In 1. Korinther 15, Vers 3 erzählt er davon, was er so weitergegeben hat. Und dann schreibt er, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Also Paulus macht eigentlich auch nichts anderes, als zu empfangen und weiterzugeben. Sich in sich investieren zu lassen und in andere zu investieren. Und dabei geht es natürlich nicht so wie um so einen Gegenstand. Keine Ahnung, ich habe einen schönen Stein in der Hand und ich drücke den jetzt Isabelle in die Hand. Dann habe ich es ihr weitergegeben und dann ist fertig und sie kann es irgendwie an den Nächsten weitergeben. Das wäre irgendwie schön schnell, schön einfach gemacht, sondern es geht ja um das Weitergeben von Wissen, von Erfahrung, das Weitergeben eines völlig neuen Lebensstils, von Werten und Taten. Und das macht man nicht mal eben so, indem man jemandem etwas zuwirft, sondern dafür braucht es richtig Zeit, dafür braucht es richtig Investment. Ich möchte eine Geschichte erzählen von meiner Frau. Sie liegt gerade krank im Bett, ihr könnt gerne für sie beten. Aber darum geht's nicht, sondern sie ist die Jüngste in ihrer Familie, hat viele ältere Geschwister, auch ein paar ältere Brüder. Und wie damals, als sie dann so klein war, haben sich halt ihre Geschwister gedacht, cool, da ist jemand Kleines, der können wir ja was beibringen. Und es gibt dann so die erste Geschichte, wie einer ihrer Brüder schon während sie noch so auf dem Rücken, auf dem Boden lag, um sie Kreise rumgekrabbelt ist, um quasi das Krabbeln vorzumachen, damit sie das so nachmachen kann und lernen kann. Und später haben sie mit ihr Schule gespielt. Und obwohl sie quasi zweisprachig aufgewachsen ist und deswegen nicht ganz so gut Deutsch wie andere konnten noch am Anfang der Grundschule, konnte sie schon lesen, bevor sie überhaupt in die Schule gegangen ist. Weil ihre Geschwister so begeistert waren von dieser Fähigkeit und das weitergegeben haben an ihre kleine Schwester. Und ich glaube, in diesem banalen Beispiel von ich gebe meiner kleinen Schwester weiter, was ich gelernt habe, oder auch in dem, wo Priska und Aquila sehen, ey, das ist so eine Sache, die hat Apollos irgendwie noch gar nicht mitbekommen, die hat er noch gar nicht gehört. Wir können was weitergeben, steckt vieles von diesem Prinzip, was ich empfangen habe, kann ich weitergeben. Und dabei muss es nicht um Wissen gehen oder um etwas, was man speziell lernen kann. Vielleicht ist auch eine Erfahrung oder einen Wert, den man lebt, den man so weitergeben kann. Und so wie Christis Brüder mit ihr gelehrt haben, so wie Paulus sich in Priska und Aquila investiert hat und die wiederum in Apollos, können wir uns auch in andere investieren. Wenn ihr zu denen gehört, die sich vielleicht nicht so nennen wollen, aber die älteren Leute hier in unserer Gemeinde sind, dann habt ihr einen wahnsinnigen Schatz, den ihr mit euch rumschreckt. Viel mehr Erfahrung als ich habe, der hier steht. vielleicht viel mehr erlebt mit Jesus, viel mehr im Leben, andere Schicksalsschläge schon mitgemacht. Und diese Erfahrung, diesen Weg, den ihr mit Jesus gegangen seid, der ist ein Schatz, den ihr nicht nur für euch behalten sollt, sondern den ihr weitergeben könnt an andere. Und ich freue mich, dass nächste Woche sich unser Seniorenkreis und die jungen Erwachsenen zusammentreffen. Eigentlich die perfekte Situation, um mal so zu schauen, ey, wen von den jungen Erwachsenen könnte ich was weitergeben von dem, was ich so empfangen habe. Aber es zählt nicht nur für die Älteren unter uns. Ich nehme mal die Connector, das ist unsere Jugendgruppe. In ein bisschen über einem halben Jahr kommen 20 bis 30 Bickler auf euch zu. Also 12- bis 14-Jährige sind die jetzt noch, die in eure Gruppe reinfließen werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, die Kleinen, vielleicht sind es auch die kleinen Geschwister oder so. Ich weiß noch, als meine kleinen Geschwister dazugekommen sind. Ist ein bisschen nervig. Aber es ist auch die Chance zu sagen, ey, das sind Leute, die ich aufnehmen kann. So wie ich vielleicht vor 2 Jahren in die Jugendgruppe aufgenommen werden wurde, kann ich jetzt wieder andere aufnehmen. Und vielleicht habe ich in der Zeit etwas Neues über Jesus gelernt, habe eine Erfahrung mit ihm gemacht, wurde von anderen geprägt. Und jetzt darfst du in der Rolle sein, selber zu prägen, selber weiterzugeben. Vielleicht leitest du eine Kleingruppe. Wer aus der Kleingruppe könnte der nächste Kleingruppenleiter sein? Vielleicht bist du richtig stark im Gebet. Hast ein Feuer, Zeit mit Jesus zu verbringen. Wen stellst du neben dich? Mit wem verbringst du eine Woche, in der Woche mal 30 Minuten einfach gemeinsam beten, um etwas von diesem Feuer, was du spürst, an andere weiterzugeben? Ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Erfahrung, hat irgendeinen Schatz, irgendein Wissen, was wir irgendwo mal mitbekommen haben, was wir an andere weitergeben können. Und darin liegt richtig viel Kraft. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das eigentlich gerne tun. Wir geben gerne weiter. Uns kann aber eine Haltung im Weg stehen. Und diese Haltung ist quasi eine Frage. Die Frage nach, was habe ich davon? Oder wer kümmert sich eigentlich um mich? Wer investiert in mich? Wer sieht mich eigentlich? Ich glaube, unsere Weltvorstellung ist geprägt von diesem Prinzip von die eine Hand wäscht die andere und was irgendwie gut klingt, kann aber dazu führen, dass ich nichts mache, bevor ich nicht weiß, was ich bekomme. Einer der Vordenker des modernen Kapitalismus, der also unsere Wirtschaft und damit auch viel von unserer Welt prägt, war Adam Smith. Ein Ökonom, also jemand, der viel über Wirtschaft nachdenkt, hat im 18. Jahrhundert gelebt. Und er hat was darüber geschrieben, wie man es hinbekommt, dass Menschen sich investieren, sich in etwas reinknien. Er schreibt: Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe. Wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil. Es geht um den eigenen Vorteil. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Ich glaube, diese Haltung, diesen Blick auf unsere Welt, die prägt auch immer wieder unsere Gemeinde oder unsere Gemeindelandschaft im Allgemeinen. Wie oft habe ich mich schon gefragt, boah, was bringt mir eigentlich der Gottesdienst heute? Was hat er mir zu geben? Oder wenn es auf vielleicht den Kleingruppenabend zugeht und man denkt so, oh, könnte ich ja mal ein bisschen Ruhe gebrauchen. Und das wird mir wahrscheinlich in der Kleingruppe heute nicht so gegeben werden. Ich muss nach meinen Bedürfnissen schauen. Mir fällt es sogar auf, wenn ich Leute in meiner Rolle auch als Pastor für Sachen anfrage, dann will ich mitverkaufen, ey, du kannst da was Tolles erleben oder so. Oder da hat man richtig was davon, wenn man sich reingibt. Aber eigentlich ist das Prinzip des Kapitalismus, dass die eine Hand wäscht die andere. Du kriegst was, wenn du was investierst. Und diese Fragen sind sicherlich nicht immer falsch. Also es ist gut, auch mal nach seinen Bedürfnissen zu gucken. Es ist gut, auch sich seine Bereitschaft nicht ausnutzen zu lassen. Und vielleicht sitzt du hier und Gemeinde hat dich ausgenutzt. Und du hast erlebt, wie viel von deiner Zeit gefressen wurde und dein Einsatz und so weiter, aber du nicht gesehen worden bist. Da gab es nicht mal einen Danke oder so. Und dann ist es verständlich, dass man fragt, ey, was habe ich davon? Ich möchte uns alle trotzdem einladen, einmal auf das zu hören, was Jesus zu diesem Gedanken hat. Er sagt in Lukas 6, Vers 33, wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Jesus sagt, die Frage, was habe ich davon, ist eine ganz normale. Das ist die, die sich jeder stellt. Dafür braucht es keinen Adam Smith und keinen Kapitalismus. Wir wollen wissen, was wir von etwas haben. Doch er ruft seine Nachfolger, und dazu gehören wir, dazu auf, über diese Frage, über diese Haltung hinwegzukommen. Und ich glaube, Priska und Aquila, die haben davon etwas Entscheidendes verstanden. Die sind ja, mussten Rom verlassen, wo sie, wer weiß, wie lange gewohnt haben, waren dann 2 Jahre oder so höchstens in Korinth und sind dann weiter nach Ephesus, waren neu in der Stadt, hatten sich wahrscheinlich noch gar nicht eingelebt, kannten da so einen Haufen Leute vielleicht, so gerade so vom Sehen. Und dann kommt dieser Apollos und er predigt da und sie merken, ey, wir hätten was zu geben. Wie natürlich wäre es gewesen zu sagen, boah, wir sind ja selbst noch gar nicht so lange in Ephesus, wir kennen hier gar keinen. Erstmal brauchen wir hier, müssen wir hier ankommen, bevor wir uns jetzt in so einen Neuankömmling aus Ägypten kümmern. Aber es ist nicht deren Haltung. Und Apollos ist ein paar Monate später weg. Er ist völlig woanders, bringt sich woanders ein, nicht mehr in der Türkei, sondern in Griechenland. Und dann könnte man sich ja fragen, hat sich das jetzt gelohnt, dieses Investment? Priska und Aquila sind immer noch in Ephesus, haben sich in jemanden investiert, der jetzt gar nicht mehr da ist. Aber es wäre eben die falsche Frage. Jesus fordert uns heraus, investiert ohne zurückzuerwarten. Wenn das jetzt euer Bankverkäufer sagen würde, so als so ein, ihr kriegt so ein Finanzpaket vorgestellt und ihr dürft da einmal investieren, ohne etwas zurückzuerwarten, also einfach Geld reinbuttern, dann würde man sich ja fragen, was hier falsch? Und mein Tipp wäre, wechselt den Berater oder am besten gleich die ganze Bank. Es ist ja quasi so, als würde man dann an die Bank spenden. Aber Spenden ist eigentlich ein sehr gutes Bild davon, wo wir das schon verstanden haben, dieses Prinzip von geben, ohne zurückzuerwarten. Wenn ich spende, ob Klamotten oder Geld oder irgendwas anderes, dann kriege ich ja nicht wirklich was davon zurück. Ich bin begeistert davon, wie viele Menschen in unserer Gemeinde hier viel geben, sich viel reinhauen, viel investieren in andere, ganz viel geben. Das ist super cool und es freut Gott. Ich möchte uns trotzdem diesen Moment der Reflexion geben, um einmal darüber nachzudenken, was macht diese Haltung mit mir? Gibt es diese Frage in mir, was habe ich davon, wer kümmert sich um mich, wer sieht mich? Und wenn du viel gibst, kann es sein, dass diese Frage in dir eine Bitterkeit auslöst. So, boah, mein Investment wird nicht gesehen. Aber vielleicht führt diese Frage auch dazu, dass du sagst, ich ziehe mich raus. Ich bleibe lieber passiv, ich mache nicht mit, ich lasse es. Egal, ob du neu in der Gemeinde bist oder ein alter Hase, guckst du mehr darauf, was du selbst bekommst oder was du geben kannst. Wie Jesus es schon gesagt hat, investieren, Zeit investieren oder andere Sachen zu investieren und zurückzuerwarten, ist der Normalzustand. Aber wie können wir es schaffen, dem Anspruch von Jesus gerecht zu werden? Wie können wir überhaupt dahin kommen, diese Haltung, dieses Fragen danach, was kriege ich eigentlich, abzulegen? Wie funktioniert das? Und eine mögliche Antwort wäre zu sagen, okay, wenn wir uns jetzt alle investieren und jeder kümmert sich um den Nächsten, dann um viele Ecken funktioniert das so, dass für jeden gesorgt ist. Jeder kümmert sich um einen und dann ist für alle gesorgt oder so. Ich vermute, das funktioniert nur so halb gut. Wahrscheinlich ist für einige gesorgt, für andere dann so gar nicht und für manche viel zu viel oder so. Und es löst ja auch nicht die Frage nach, okay, wenn ich jetzt so und so viel gebe, wer stellt eigentlich sicher, dass ich genau den gleichen Anteil auch wieder bekomme und so weiter. Ich glaube, es gibt eine bessere Lösung. Und diese ist Jesus. Der Einzige, der uns die Angst davor nehmen kann, zu kurz zu kommen und nicht gesehen zu werden, ist Jesus. Nicht nur hat er uns seinen Geist gegeben, von dem es in der Schrift heißt, dass er alle Angst austreibt, sondern Jesus hat sich ja selber verschenkt. Er ist derjenige, der volles Investment getan hat, ohne auch nur irgendwas zurückzuerwarten. Er hat seine Stellung im Himmel aufgegeben und ist runtergekommen auf die Erde. Hat sich dann so ein paar Leute zusammengesucht, Fischer und Beamte, nicht die religiösen Top-Leute der damaligen Zeit, um in sie 3 Jahre zu investieren. Richtig viel mit ihnen unterwegs zu sein, richtig viel zu tun und hat am Ende sein Leben gegeben, nicht nur für diese 12, sondern auch für uns. Das ist das größte Geschenk, das ist das größte Investment, was es gibt in dieser Welt. Sein Tod bedeutet, dass wir bekommen, dass wir empfangen, wir kriegen was, wir sind gesehen, wir sind wertgeschätzt. Jesus hat alles dafür getan. Und jetzt kommt der Clou, er erwartet nichts zurück. Sein Investment ist nicht ohne die Erwartung, dass er was zurückbekommt. Selbst wenn du dein Leben jetzt an die Wand fährst, selbst wenn du sagst, ey, das ist mir alles zu doof, wenn du auch nach Jahren mit bestimmten Verhaltensmustern nicht klarkommst, wenn du nach dieser Predigt nicht hingehst und dich in 5 Leute investierst und jetzt richtig Zeit rausbutterst, dann ist Jesus immer noch für dich gestorben. Dann zählt seine Wertschätzung, sein Investment für dich immer noch. Jesus beschenkt dich, egal wie. Du schuldest ihm keinen Gehorsam, keine Zahl an bekehrten Menschen, keine weiße Robe, kein perfektes Leben. Er hat die Schuld genommen. Und weil Jesus sich verschenkt hat, weil Jesus uns gegeben hat, sodass wir empfangen im Überfluss, können wir frei sein von der Haltung und können frei schenken, ohne drauf gucken zu müssen, wer kümmert sich eigentlich um mich? Uns werden Apollose über den Weg laufen. Leuten, wo wir merken, ey, da könnten wir was geben. Wir müssen die Augen nur offen halten. Und die Frage ist, wird dich dann die Haltung zurückhalten, dass du denkst, oh, ich brauche noch was? Oder darfst du befreit durch Jesus sehen, dass es sich lohnt, einfach so zu investieren, einfach Zeit rauszugeben? In welche Person möchtest du gerade investieren? Vielleicht gibt es schon jemanden, wo du merkst, ey, da habe ich was zu geben. Und wir sind uns schon ein paar Mal begegnet und eigentlich könnte ich da mehr tun. Und vielleicht ist es dann richtig seltsam, sowas mal anzufragen. Ich frage mich, wie Priska und Aquila sich so gefühlt haben, als sie so zu Apollos hin sind und waren so, ey, du machst richtig cool hier, aber da fehlt noch ein bisschen was. Und wir könnten es dir beibringen. Könnte seltsam sein. Und vielleicht will die Person das ja auch gar nicht. Aber das liegt nicht in deiner Hand. Das ist nicht deine Verantwortung. Es kann so ein bewusster Schritt sein, aber vielleicht ist es auch viel natürlicher. Die Leute, mit denen du zusammenarbeitest oder mit denen du zusammenlebst, in einer WG oder so. Wo kannst du dich bewusst investieren, weitergeben von dem geistlichen Schatz, den du angesammelt hast? Und das ist kein Aufruf, mehr Zeit in die Christusgemeinde Barmbek Süd zu bringen. Noch mehr aufopfern für diesen Apparat, den wir hier haben, sondern sich einzuklinken in das, was Gott in dieser Welt tun kann. Und dann kommt es vielleicht dir nicht zugute, du kriegst nichts davon zurück. Dann kommt vielleicht auch dieser Gemeinde davon nichts zugute. Vielleicht bringt es dann einer Schwestergemeinde was, was auch schön ist. So wie Priska und Aquila. jemanden aus Ägypten weiterbilden, sodass er dann irgendwo in Griechenland sein Werk vollführt, während sie in der Türkei leben. Die Vision ist weg von meinem Vorteil, auch weg von dem Vorteil für unsere Gruppe, sondern die Vision ist, zu schenken wie Jesus, zu investieren wie Jesus. Und wir können das, und wir können das, weil Jesus uns beschenkt hat. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir dürfen schenken, weil wir wissen, wir sind beschenkt. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Und ich möchte ein Gebet sprechen, um ja, uns den Raum zu geben, einmal das Gesagte sacken zu lassen und uns darauf vorzubereiten, Gott zu begegnen in der Anbetung. Dafür sind wir jetzt einen kurzen Moment still. Vielleicht merkst du, dass da jetzt etwas in dir aufbrodelt, vielleicht von dieser Haltung oder einer Bitterkeit oder Passivität, und du merkst, ey, ich möchte davon umkehren. Nimm die Möglichkeit, hinten für sich beten zu lassen. Das muss auch nicht das sein. Wenn ihr irgendein anderes Anliegen habt, dann kommt gerne nach vorne. Und Jesus, jetzt wollen wir einsteigen in das Lob, was die ganze Welt dir bringt. Und du sagst, die Schöpfung preist dich, weil du gut bist, weil du groß bist. Wir danken dir für das, was du uns geschenkt hast, für das Investment, was du gegeben hast, ohne irgendwas zurückzuerwarten. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dich jetzt wahrnehmen, erleben zu dürfen. Wir wollen unsere Augen auf dich senden und dir alle Ehre geben.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.